Herzlich willkommen zu Mein Element, dem Podcast vom Lützeburger Journal und zusammen arbeite ich mit dem FNR, dem Luxemburg National Research Fund.
Wir haben 100 Milliarden Nervenzellen in unserem Gehirn und jede Nervenzelle hat ungefähr 10.000 Verbindungen mit anderen Nervenzellen. Ein Kollege von mir war eben genau zum Ausbruch in Wuhan und kam dann wieder und meinte, das sieht nicht gut aus. Wirklich verwundert ist niemand. Manche sind vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht Rockstar geworden bin, weil das war damals dann so der heimliche Plan. Ich gehe dann nach Berlin, um Rockstar zu werden.
Mein Name ist Max und wie immer habe ich auch das Episode in spannenden Avite bei mir. Bevor ich aber so in wen das ist, mache mir wie immer einen kleinen Softstart. Wie gibt den Avite von dieser Episode seinen Job einem Kant an der Primärschule erklären?
Also ich bin Wissenschaftler und als Wissenschaftler will ich Sachen rausfinden. So. Und dann versuche ich da verschiedene Dinge und frage mich jedes Tag wieder, so wie ein Grundschulkind auch, so warum? So, also die ständige Frage des Warums und wie. So, und das hat mich schon seit meinem Grundschulalter irgendwie immer angetrieben, auch schon davor, immer sozusagen Sachen zu sehen und zu verstehen, wie hängen die zusammen, warum passiert das, kann ich damit irgendwas machen? So, das ist sozusagen diese Grund-Curiosity, also diese Frage des Warums ist so das treibende Element. Die mehr detaillierte Beschreibung meines Jobs ist, dass ich immer noch Wissenschaftler bin und wir eben versuchen mit modernen Methoden die Prinzipien des Lebens zu verstehen. Und wir haben dann im speziellen Fokus auf das Gehirn und wollen versuchen zu verstehen, wie funktioniert das Gehirn und nehmen dafür eben moderne Methoden jetzt sowohl aus der Biologie als auch aus Computer Science als auch von der Physik und Mathematik, um eben ein klares Bild zu bekommen, wie denken wir und was können wir machen, wenn Sachen falsch passieren?
Denn Alexander Skupin schafft also um Gehirn, er guckt, ob da alles richtig funktioniert. Aber wenn funktioniert das Gehirn eigentlich richtig und wenn nicht?
Ja, zwischen richtig und falsch, das ist natürlich eine große Spanne. Ne? Was ganz natürlich ganz klar ist, ist, dass wenn was falsch passiert oder was Falsches passiert, dass dann der Mensch oder dann der Patient eben einen Leidensdruck hat. Also das können jetzt eben neurodegenerative Krankheiten sein, also wo Neuronen, Nervenzellen absterben, wie bei Parkinson oder Alzheimer zum Beispiel. Und das hat dann eben zur Folge, dass wir unser Gedächtnis verlieren oder dass wir den bekannten Schüttler, den Tremor in Parkinson's Disease, Parkinson bekommen. Kann aber auch andere Sachen sein, wo wir eben momentane psychiatrische Schwierigkeiten haben, wo eben dann auch irgendwie die Hardware im Gehirn falsch funktioniert. Also falsch in dem Sinne, dass es eben für den Menschen dann zum unguten Gefühl führt.
Wenn du an diesen Krankheiten arbeitest, inwiefern musst du auch Arzt sein? Also wie viel medizinisches Grundverständnis braucht man, um deinen Job zu machen? Und gleichzeitig, wie du gesagt hast, Computer Science, Mathematik, Biologie. Also wie viel Zeit musst du hinter Büchern verbringen, bis du diese Expertise hast oder gibt es da eine andere Lösung?
Ja, das ist eben das Spannende in diesem System Biomedizin-Feld, so wo wir diese Translational, also diese kombinierte Wissenschaft betreiben, wo wir einerseits einen medizinischen Aspekt haben, aber wegen der Komplexität von uns Menschen eben nicht nur rein medizinisch, also so statistikbasiert argumentieren können, sondern wenn wir verstehen wollen, was wir machen wollen, brauchen wir eben auch dann Methoden aus Computer Science, aus der Physik, von der Mathematik. Und deswegen sind wir sehr kollaborativ. Also wir haben hier auch im Institut eben Ärzte, wir haben dann Neurobiologen, wir haben Computerwissenschaftler, wir haben Physiker, Mathematiker und das ist dann sozusagen so ein Melting-Topf, in dem wir dann versuchen, wirklich Synergien zu schaffen, wo dann jede Seite für sich sozusagen das andere Feld explorieren muss. So, also ich komme eigentlich aus der Physik und bin sozusagen eher aufgewachsen mit Komplexitätsmaße, mit Modellierung und habe dann über meinen Werdegang immer mehr Biologie und immer mehr Medizin gelernt, um eben diese zentralen Fragen mit beantworten zu können.
Physik, Biologie, Medizin. Es gehen also viel Approchen oder Wissenschaften, für sich mit dem Gehirn zu beschäftigen. Denn Alexander nutzt alle gut. Und da frage ich mich, ob das dann noch ein bewusster Schwach von ihm war, Gehirn so ganzheitlich zu betrachten. Oder war das am Anfang just ultra random?
Nee, das war schon sehr bewusst. Also wie gesagt, ich war mal oft Physiker und hatte diese großartige Idee, dass ich verstehen will, was die Welt im Innersten zusammenhält. So ein goethisches Prinzip. Und war dann auf dem Weg in die Stringtheorie. So, also weil das ist ja das die große Frage nach wie vor in der Physik. So, wie kann man das ganz Kleine, also die Quantenphysik mit dem ganz Großen, also Galaxien und Gravitationen vereinbaren? Und da steckt die Physik nach wie vor fest. Und damals war das dann eben so die Stringtheorie, das große, heilbringende Instrument. Und dann hatte ich so ein Aha-Erlebnis, wo ich dann in der Vorlesung saß und wir haben über 2 Stunden ausgerechnet, wie 2 Teilchen aneinander vorbeifliegen. Und das war sehr viel Mathematik, alles sehr unanschaulich. Und nach diesen 2 Stunden qualvoller Mathematik sagte dann der Professor, und das kann man messen, wenn man einen Beschleuniger hat, der so groß ist wie das Universum. Und da saß ich dann so und dachte, okay, also nur Brainfuck, ist es das wert? Da kam dann bei mir, glaube ich, auch so ein bisschen dieser Anspruch, okay, ich möchte auch gerne was zurückgeben. Also wenn ich hier 2 Stunden Schmerzen ertrage, möchte ich am Ende dann auch irgendwie was haben, was ich weitergeben kann. Und da war ich damals in der glücklichen Situation, dass ich in Berlin studiert habe. Mhm. Und da gab es dann, damals hieß das Innovationskolleg Theoretische Biologie. Und das war genau sozusagen schon so ein Vordenker von dieser interdisziplinären Wissenschaft, wo eben mathematische Methoden und Methoden aus der Physik dafür verwendet worden sind, um Biologie quantitativ zu machen. So, und da habe ich dann so ein bisschen rein geleuchtet und habe mich da in Vorlesungen gesetzt und habe festgestellt, mit diesem ganzen mathematischen Werkzeug, das ich mir angeschafft habe, kann ich auch Sachen machen, die man nicht nur einem Beschleuniger, der so groß ist wie das Universum, messen kann, sondern man kann das sozusagen auch auf dem Schreibtisch zum Teil wirklich messen. Das war für mich dann sozusagen so ein transformatives Erlebnis, wo ich dann gesagt habe, okay, Stringtheorie schön und gut, aber ich möchte dann doch eigentlich lieber was Konkreteres haben und hab dann auch gesehen, dass sozusagen diese großen Fragen oder größere Fragen, größere offene Fragen eben eigentlich in der Biologie sind. So, und die Physik hat diesen Rush gehabt im 20. Jahrhundert mit der Entdeckung der Quantenphysik und dann diese ganzen Spezifizierungen dann auch in der Elektrodynamik und so weiter. Aber geht häufig in der Physik nachher irgendwelche letzten Nachkommastellen noch besser erklären zu können. Das war für mich so ein bisschen unbefriedigend, wohingegen wir eben in der Biologie nach wie vor ganz grundsätzliche Fragen haben. Also da Leben so komplex ist, gibt es da zwar grobe Ideen, aber um die sozusagen auf so ein quantitatives, auf eine quantitative Beschreibung zu bringen, gibt es noch viel Arbeit.
Das glaube ich. Was fasziniert dich denn so am Gehirn? Oder sind es eher die Nerven, die dich faszinieren? Also warum gerade Alzheimer und Parkinsons beispielsweise?
Das Gehirn ist vermutlich so die komplexeste Struktur, die wir im Universum haben. So. Und es ist eben ein hochspezialisiertes Ökosystem, wo verschiedene Zelltypen miteinander interagieren, um nachher sowas wie Bewusstsein zu schaffen, jetzt bei uns Menschen, aber eben auch ganz rudimentäre Prozesse zu lenken. So. Und das hat mich schon die Frage des Warums, ja, also schon im Grundschulalter dann dazu getrieben zu fragen, warum kann ich meine Hand bewegen? So, warum will ich meine Hand bewegen? Warum will der andere seine Hand bewegen? So, und das waren so sozusagen diese grundsätzlichen Warum-Fragen, die mich dann eigentlich schon sehr früh so ins Gehirn gelenkt haben.
Seit dem Film Lucy beschäftigt mich ein Froh. Verschiedene von euch kennen ja die Theorie, dass der Mensch 10% für sein Gehirn sollte nutzen.
Excuse me, sir.
Yes.
But what would happen if, for some reason, we ignore somebody unlocked 100% of the cerebral capacity?
100%?
Yes.
I have no idea.
Ja, ich weiß, das ist ein Film. Und an dem Film geht es bei 100% Brain Usage ganz crazy. Aber hast du aber vielleicht den Funke wirklich drin? Nutze mir nicht das Vollpotenzial von unserem Gehirn. Kann also ein Gehirnexpert aus vielleicht einen Tipp geben, wen Donnerfleisch den 1 oder 1% kann rauskitteln?
Ja, Das ist ein famous Quote von Einstein. Aber man muss es vielleicht so sehen, das Gehirn ist eben extrem komplex. Also wir haben 100 Milliarden Nervenzellen in unserem Gehirn und jede Nervenzelle hat ungefähr 10.000 Verbindungen mit anderen Nervenzellen. Das heißt also, wenn man das sozusagen mit Social Media vergleicht, dann haben wir da eben extrem viele Followers von jedem dieser Teilnehmer, von jeder dieser Nervenzellen, was dazu in der Lage ist, sehr komplexe Patterns, also sehr komplexe Aktivierungsmuster zu machen. Und wenn man das jetzt rein informatisch betrachtet, dann ja, könnte man noch mehr komplexe Muster generieren. Und das könnte vielleicht dazu führen, dass wir tatsächlich nur 10% dieser Muster wirklich verwenden. Mhm. Aber die andere große Aufgabe ist in der Biologie oder im Leben ja Robustheit. So, das heißt, man könnte jetzt vermutlich noch mehr Funktionen in dem Gehirn implementieren, die wären dann aber alle sehr fragil. So, mhm. Das heißt, ja, man könnte es vielleicht noch höher spezialisieren, käme dann aber vermutlich mit dem Preis, dass wir eben nicht so robust sind. Das heißt, dass Sachen schneller schieflaufen könnten.
Und was passiert denn eigentlich im Gehirn, wenn wir beispielsweise Alzheimer oder Parkinsons haben? Sterben da einfach Zellen ab oder wie kann ich mir das vorstellen? Fallen die irgendwo raus, wenn ich zu stark niese? Wo gehen diese toten Zellen denn eigentlich hin?
Ja, also bei Parkinson und Alzheimer, das sind eben neurodegenerative Krankheiten. Das heißt, dass dort die Neuronen, die Nervenzellen absterben. Die Frage des Wies ist noch nicht vollständig verstanden. Deswegen arbeiten wir da dran. Und die Frage, warum, ist auch nur teilweise verstanden. Grundsätzlich sehen wir aber, dass es in diesen neurodegenerativen Krankheiten häufig ein Energieproblem ist und ein Alterungsproblem. Ja, also neurodegenerative Krankheiten fangen sehr häufig später im Leben an, wenn eben diese Robustheit des Gehirns nicht mehr so kompensiert werden kann. Und da ist ganz maßgeblich eben der Energiehaushalt von diesen Nervenzellen wichtig, weil Nervenzellen arbeiten mit elektrischen Impulsen und das ist sehr teuer von der Energie her. Und das heißt, über die Jahre und Jahrzehnte werden diese Nervenzellen eben müde so und führen dann oder haben dann so ein energetisches Defizit, dass sich eben der Müll nicht mehr wirklich ausgelagert wird. Das heißt, es gibt dann solche intrazellulären Mülldepots, die Zelle dann irgendwann nicht mehr mag und deswegen stirbt. So. Dann gibt es aber die nächste Ebene, dass wir eben nicht nur unsere Nervenzellen haben im Gehirn, sondern wir haben nochmal ungefähr die gleiche Anzahl von anderen Zellen. So, das heißen dann Astrozyten und Mikroglia, die eben so Supporters für die Neuronen sind, die dann den Zucker und den Sauerstoff aus dem Blut nehmen und dann sozusagen metabolieren, um den Neuronen die Energie zu geben. Und das sehen wir eben auch, dass über die Jahre und Jahrzehnte dieser Mechanismen altern und deswegen die Energiezufuhr zu den Neuronen nicht mehr so gut funktioniert. Mhm. Und dann, wenn ein Neuron sich nicht mehr gut fühlt, sagt es seiner Umgebung, hey, ich fühle mich aber eigentlich nicht mehr so klasse. Und dann kommt eben der die Putzkolonne rein. Das sind dann die Immunzellen, die dann sagen, okay, das Neuron sagt, ich bin fertig und wird dann eben aufgefressen von diesen Zellen. Und Neuronen sind in der Weise speziell, dass typischerweise machen Zellen Erneuerungsmechanismen durch. Also sozusagen, wir teilen uns unsere Hautzellen, regenerieren sich immer wieder und bilden neue Zellen, damit das sozusagen stabil bleibt. Bei Neuronen haben wir das nur im ganz geringen Maß. So, das heißt, es gibt Neuronen in unserem Gehirn, die tragen wir schon seit, in meinem Fall jetzt schon seit Jahrzehnten rum. wenn dieses Neuron dann eben abstirbt, weil es kaputt ist, gibt es nicht mehr so diese einfache Möglichkeit, mache kein Problem, sondern ich mache einfach ein neues, weil eben diese Neurogenese, also die Bildung von neuen Nervenzellen, sehr langsam ist oder auch nur im geringen Maße. Und das macht uns Menschen, weil wir eben zum Glück jetzt mittlerweile so lange leben, auch dafür anfällig, dass wir neurodegenerative Krankheiten bekommen, weil diese Neuronen einfach nicht evolutionär nicht darauf ausgelegt sind, so lange durchzuhalten. Mhm. Weil früher wurden wir dann, sind wir an anderen Sachen gestorben, wurden vom Säbelzahntiger aufgefressen oder so in eine Schlucht gestutzt.
Den Alexander ist übrigens eh von der bekannteste Wissenschaftler hier im Land. Und das, weil er ihn aktiv an der Corona-Taskforce hier im Land Mott geschafft hat. Dabei gefiel er aber nicht recht notrechtlich aktiviert, aber hier war wirklich direkt am Anfang Mott dabei. Also direkt. Also so direkt, dass er schon dabei war, ehe wir wussten, dass wir eine Corona-Taskforce brauchen, direkt. Ich meine, ich kann besser erklären, dafür, Alexander, wie kommen wir da dazu?
Ich bin da reingekommen, weil es eben, als die Corona-Pandemie angefangen hat, es hier sehr schnell einen kollaborativen Ansatz gab, was eben, ja, glaube ich, auch ein bisschen der Vorteil von Luxemburg ist, dass es eben doch relativ alles gut vernetzt ist und man sozusagen sehr schnell ins Gespräch gekommen ist, okay, passiert gerade noch in China, aber wir wissen, es wird kommen, so, was brauchen wir? So, und dann sind wir relativ schnell in so einer kleinen Gruppe, haben wir ziemlich schnell festgestellt, was wird gebraucht und haben eben dann angefangen, das strategisch auszuarbeiten, wie man das mitbearbeiten könnte. Und da war schon auch unser Anspruch, okay, wir haben hier Möglichkeiten durch unsere Ausbildung, durch unsere Expertise eben der Gesellschaft was zurückzugeben und haben dann relativ schnell eben mit der Modellierung, mit der Datenanalyse angefangen. Da war dann sozusagen unser interdisziplinäres Setting hier in Luxemburg und auch speziell hier am Institut, wo wir eben gewöhnt sind, mit komplexen und verrauschten biologischen Daten zu arbeiten und trotzdem da irgendwelche signifikanten Trends rauszubekommen, prädestiniert gewesen, das zu tun, und haben dann relativ schnell auch im Scientific Network hier die richtigen Verbindungen gefunden und gemacht, dass wir eben so ein Tool haben, um pandemische Projektionen zu generieren.
Das heißt, ihr habt es eigentlich schon kommen sehen, dass es kommen wird. Ihr habt es, wie du gerade gesagt hast, passiert gerade in China, aber es wird auch hierhin kommen. Wurde da schon auf euch gehört oder war es eher so ein, mal gucken.
Da wurde noch nicht so richtig auf uns gehört, aber ich meine, da haben wir auch nicht sofort Großalarm geschlagen, weil wir auch erstmal für uns sozusagen sortieren mussten und sagen mussten, okay, was können wir machen? Also sozusagen einfach nur blind Alarm zu schlagen und zu sagen, da kommt was, hätte sicherlich mehr Panik generiert. So, deswegen waren wir in dem Moment eher darauf, noch sozusagen für uns zu sehen, was können wir wirklich machen, was können wir leisten, um dann präpariert zu sein, wenn es dann ankommt, sozusagen auch gleich Supportstrukturen anbieten zu können. Da ist dann vielleicht auch wieder so, das waren dann so Erlebnisse, also ein Kollege von mir war eben genau zum Ausbruch in Wuhan kam dann wieder und meinte, das sieht nicht gut aus. So, und das war für mich dann so das erste Erlebnis, wo ich dachte, mal gucken, was kommt, weil ich war am Anfang auch so skeptisch, und wir haben die Schweinegrippe hier gehabt und SARS und vorher schon, wird schon alles so sein, aber es kam dann eben relativ schnell zustande, dass dann eben dieser Kollege, der in Wuhan war, dann ein Kollege, der dann im Januar durch London getravelt ist und auf einmal sozusagen dieses Bild gezeigt hat, wo alle Leute nur noch mit Masken unterwegs waren. Und da war dann so relativ klar, okay, jetzt ist es ist real und es kommt.
Mhm. Und wie hat sich in der Zeit das Arbeiten für dich verändert? Ich rede jetzt nicht von Remote, sondern ich kann mir vorstellen, es ist ja nochmal ein ganz anderer Druck, der auf dir lastet, wenn du auf einmal, wenn ein ganzes Land darauf wartet, dass du ein Wundermittel findest, selbst wenn das nicht mal dein Job ist, um uns aus dieser Krise rauszuführen.
Ja, das war ein ganz anderes Arbeiten, weil es nicht so sehr die Frage des Warums war, sondern es war ein bisschen mehr sozusagen die angewandte Arbeit. So, wir sehen was, jetzt machen wir sowas wie eine Wettervorhersage. Ja, also es war mehr ein serviceorientierter Ansatz. Der Druck, ja, ich meine, es war insofern vielleicht ein bisschen mehr Druck, dass die Aufmerksamkeit größer war, ja, wobei das solide wissenschaftliche Arbeiten wir immer machen. Also auch wenn wir hier in der Zellkultur Sachen machen oder wenn wir irgendwelche Modellierungen für biologische Systeme machen, sind wir gewöhnt, präzise und dokumentiert zu arbeiten. Das heißt, es war für mich jetzt nicht so eine große Umstellung, vielleicht ein bisschen so dieser öffentliche Fokus hat die Sache vielleicht ein bisschen verstärkt und wir haben Sachen vielleicht eher 3 oder 4 Mal cross-validiert und nicht nur 2 Mal. Aber ansonsten war das von der Arbeitsweise, also von dem, wie wir sonst auch arbeiten, nicht maßgeblich Unterschied. Das, was ich am meisten, glaube ich, gelernt habe, da war eben sozusagen Expectation Management zu machen. So, was, wenn wir hier Anträge schreiben, um Wissenschaftsgelder zu bekommen, versucht man immer sehr vorausschauend und das die große Lösung zu skizzieren, wo man hinkommt, das war in dem Fall sicherlich nicht gegeben, sondern man musste eben ganz klar sagen, was man machen kann, was man nicht machen kann. Und ich glaube, ich meine, in vielen Ländern gab es dann ja große Debatten über, welche Modellierung jetzt wie richtig ist und es haben sich dann auch Modellierer, würde ich sagen, zu weit von ihrer eigentlichen Expertise entfernt, um dann mit Politik zu machen. Und wir haben aber für uns schon damals gesagt, das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen wirklich hier solide wissenschaftliche Grundlagen geben und sagen, wenn die Sache so aussieht, wie sie momentan aussieht, dann wird das passieren. So, und ich glaube, das war so ein bisschen so dieses Expectation Management vermutlich und auch die klare Grenze zu ziehen zwischen was können wir und was können wir nicht, war sicherlich da noch mal ein bisschen extremer.
Denn Alexander hat an den 90er Jahren zu Berlin studiert. Auf dem du so, ja, normal, das ist Berlin, das ist ein ultra spannender Staat. Dann versetzt ihr schon mal ein paar Jahre zurück. Und dann merkt er, dass die Zeit, wohin zu Berlin studiert hat, noch viel mehr krass ist, wie die ihr euch heute vorstellen könnt.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land. 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die DDR und die Bundesrepublik vereinigten sich zu einem Staat. Die Einheit wurde in Berlin und anderen Städten mit bewegenden Zeremonien und fröhlichen Volksfesten gefeiert.
Historisch gesehen war Deutschlandrecht seit kurzem rum vereinigt, also rum Eland. Durch Berlin selber konnte in recht kurzer Zeitraum hin und her fahren, ohne Angst vor einer Mauer müssen zu haben, die Stadt so lang gespleckt hat. Musikalisch, fairerweise, 90er Jahren war ein bisschen experimentell, sonst zeithistorisch aber richtig krass. Am Macken dran, ein Alexander. Wie hat ihn dann die Zeit erlebt?
Nee, das war eben eine extrem spannende Zeit, also aus verschiedenen Weisen. Einerseits, weil es eben dieses Zusammenwachsen war zwischen Ost- und Westdeutschland, zum anderen aber auch, weil es eben großen viel Raum noch gab, so in den 90ern. Und da gab es eben noch in der Mitte von Berlin, gab es eben noch leerstehende Häuser, wo dann irgendwelche Kulturzentren ad hoc eingerichtet worden sind. Es gab eine sehr aktive Musikszene, es ist jetzt nicht nur in dem Berliner Techno, sondern auch im Rock'n'Roll oder in irgendwelchen abstrusen Kombinationen wurde eben sehr viel Musik und Kultur gemacht. Und das war eine sehr spannende Zeit. Bin ich auch sehr froh, dass ich das miterlebt habe. Und ja, ich glaube, eben diese Aufbruchsstimmung war schon was mich auch mitgeprägt hat, sozusagen zu sehen, okay, was sind Möglichkeiten, wo sind Räume, sowohl jetzt also örtliche Räume, aber eben auch so Räume im Denken, so wo können wir unsere Freiheit oder vielleicht auch nur eingebildete Freiheit, aber eben dafür nutzen, um Neues zu schaffen.
Bist du ein Stadtkind oder ein Dorfkind?
Ich bin Mix. Ich bin in meiner Kindheit relativ viel umgezogen und deswegen bin ich mal als ein Doktorandenkind in Braunschweig auf die Welt gekommen und bin dann sozusagen eher habe in einem Park und in der Sandkiste gespielt, bin dann aber später auf ein Dorf in der Nähe von Stuttgart gezogen und dann nachher für meine Jugend nach Konstanz, was dann so eine Mischung war zwischen Stadt und Dorf, aber eben sehr schön gelegen mit Bodensee und Alpen um die Ecke. Deswegen bin ich ein Mix. Bin aber vermutlich, wenn ich mich entscheiden müsste, haben mich dann vermutlich auch die Jahre danach mehr als ein Stadtmensch geprägt.
Das heißt, es war jetzt nicht, wobei von der Idylle in Konstanz nach Berlin muss halt auch ein harter Schock gewesen sein, kulturell zumindest.
Ja, aber es war auch sehr befreiend. Also weil Konstanz war dann auch, nachher kannte jeder jeden und so, das ist vermutlich nicht so viel verschieden, als wenn man in Luxemburg groß wird, dass es dann so eine Größe hat, dass man nicht jeden wirklich persönlich kennt, aber über eine Ecke kennt man dann doch wieder jeden und das hat mich dann nachher dann doch irgendwie so ein bisschen eingeengt und deswegen war das auch so ein bisschen ein Befreiungsschlag sozusagen in die Anonymität der Großstadt zu flüchten und zu sehen, was es für Möglichkeiten gibt.
Was hat kurz echt den Alexander dürft interviewen, mein echten richtigen Konveniat von meiner Premiere. Und ich hat richtig cool fand, aber gleichzeitig auch ein bisschen weird. Weil viele von den Leuten, die ich demals als Lebensmittelpunkt angesehen haben, haben ich demals jahrelang nicht mehr gesehen. Und jeder ist aus der Weg gegangen. Und dann beginnen sie demals rum und denken sich, boah, krass. Also, jeder hat sich verändert. Aber ja, bei verschiedenen den okay, die du Person wird wahrscheinlich in die du Richtung gehen, aber anderen waren komplett überrascht. Denn Alexander war auch schon ob dem engen oder anderen Klassentreffen und dafür habe ich hier mal gefragt, was dann Singprofen an MatschülerInnen Demos gesucht haben, weil das ihm dann irgendwann so gehen und ob das sie auch überrascht hat.
Ja, ich glaube, so wirklich verwundert ist niemand. Manche sind vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht Rockstar geworden bin, weil das war damals dann so der heimliche Plan. Ich gehe dann nach Berlin, um Rockstar zu werden. Das hat nicht so funktioniert, so aus verschiedenen Gründen. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich schon immer getrieben von der Frage des Warums. Deswegen ist es nicht wirklich für jemanden tief überraschend, dass ich als Wissenschaftler geendet bin.
Das heißt, du bist auch musikalisch?
Zumindest eingebildet. Ja. Ja, nee, ich mache gern Musik.
So, okay, das heißt E-Gitarre oder eher Schlagzeug oder vielleicht Sänger und irgendwas?
Ich bin mal gestartet als Bassist, so also auch Kontrabass und so ein bisschen so mir eine klassische Jazz-Ausbildung gehabt, die ich dann aber dafür verwendet habe, um damals dann auch Grunge zu machen in den 90ern. Und das hat sich dann so ein bisschen erweitert, um dann auch selber Songs zu schreiben, habe ich dann auch Gitarre immer mehr gelernt und dann auch aus Mangel an guten Alternativen habe ich dann auch später mal in Bands gesungen. Also so, ja, das sind so die drei Elemente, womit ich mich auf die Bühne stellen würde. Bass, Gitarre und Gesang in gewissem Maße.
Grunge, das ist auch ganz großer Nirvana-Fan gewesen. Oder war das dann eventuell doch zu Mainstream?
Erstmal war Nirvana extrem cool natürlich, weil es für mich damals cool war, dass man mit so einer Musik so populär werden kann, was vorher sozusagen noch in diesem 80er Mief und dann großen Hallen, Rock'n'Roll, Guns N' Roses, AC/DC, deswegen war das für mich sehr erfrischend, dass man sozusagen jetzt sehen konnte, man kann auch mit einer anderen Art Musik populär werden. Hat sich dann aber so ein bisschen abgegriffen und ich meine, durch seinen Suizid hat er sich dann unsterblich gemacht. Ich glaube, es gibt bessere Bands in der Grunge-Szene als Nirvana, wobei ich meine, ganz klar, Nirvanas Verdienst ist, dass sie es so populär gemacht haben. Mhm. So. Und ich meine, dafür hat er auch einen Preis bezahlt, aber ja.
Das heißt, wenn man jetzt in dein Labor geht und du musst dich konzentrieren und du lässt die Musik ganz, ganz laut laufen, fragen sich die Leute, hui, was geht denn da ab? Ist ja wütend.
Ja, kann passieren. Da steht doch die Gitarre, wenn's ganz schlimm ist. Also da muss ich allerdings warten, bis die Rechtsanwälte rechts und links von mir dann nach Hause gegangen sind. Dann
wird die Gitarre einmal ausgepackt.
Mit
Verstärker oder ohne
Verstärker? Ja, aber nur der Kleine hier unten. Heimlich versteckt.
Das heißt, spielst du dann eigene Songs oder spielst du dann Cover?
Eigentlich spiele ich eigene Songs. Das ist mein Kreativansatz. Also wir haben ab und zu, gibt es verschiedene Wissenschaftler, mit denen wir ab und zu mal so ein paar Covers für irgendwelche Weihnachtsfeiern oder Abschiede oder so einstudieren, wo wir auch mal Covers machen. Aber ich mache, oder das, was mir Spaß macht, ist wirklich an eigenen Songs rumzuschrauben und Sachen zu kreieren.
Auf Deutsch oder auf Englisch?
Englisch. Also ganz selten mal. Also ich habe den Anspruch, dass ich irgendwann mal noch ein Album rausbringe, was Family and Friends heißt, weil ich dann sozusagen für Familien oder wichtige Familienmitglieder und wichtige Freunde ab und zu einen Song schreibe und für manche Familienmitglieder, die dem Englischen nicht ganz so gewachsen sind, gibt es, glaube ich, ein oder zwei Songs auf Deutsch, aber der Rest ist dann doch Englisch, weil Deutsch ist einfach keine schöne Sprache zum Singen. Ich weiß, jetzt ja, und fantastisch wie hier und Hip-Hop und so, aber
Dann danke ich dir vielmals für dieses wirklich tolle Interview. Die letzten Worte gehören immer dem Gast, deswegen sage ich schon mal danke und wenn du noch was zu sagen hast, kannst du es gerne tun.
Ich bedanke mich auch schön, dass ich da sein konnte und hoffe, dass wir weiterhin hier eine konstruktive Umgebung für Wissenschaft in Luxemburg zwischen tiefen Einsichten, Public Relation und so ein bisschen Politik, die notgedrungen mit dabei sein muss, aufbauen können.
Alles klar, vielen Dank.
Das war es mal aus dem Oblick und hier Corona, Berlin und Musikswelt. Vielmals merci und aus einer Witte von dieser Episode, den Alexander. Aber wenn dir dabei sind, noch nicht genug von der Forschung kriegt hat, dann abonniert diesen Podcast und lasst euch mal gerne aus alle Episoden ran. Mit Paul Wilmes haben wir zum Beispiel über die Corona-Taskforce geschwärzt, aber beim Anne-Grünewald ging es um Alzheimer. Die merkt, ich könnte also noch die ein oder andere Episode zu entdecken oder die war dann, bis die nächste Episode raus könnt. Dann hören wir uns sicher rum. Bis dann. Ciao.